Vis-à-vis.
50 rechtsextreme Verschwörer, vielleicht sind es auch noch mehr, wollen mit Gewalt die Republik übernehmen. Männer und Frauen, die teils selber für den Staat arbeiten oder gearbeitet haben, bereiten dessen Umsturz vor, stellen Pläne für eine neue Staatsführung auf. Aber der demokratische Staat reagiert auch, schickt in einem Rieseneinsatz Polizei und Ermittler und setzt Mitglieder dieser mutmaßlichen Terrorgruppe fest. Ein wilder Filmplot? Nein, das ist die bundesrepublikanische Realität im Dezember 2022. Und darüber möchte ich reden mit dem ARD-Terrorismus-Experten Michael Götschenberg. Hallo.
Ja, hallo.
Selber überrascht über die Dimension dieses Komplotts im Milieu sogenannter Reichsbürger?
Also zunächst mal war ich seit einiger Zeit informiert über diese Ermittlungen. Insofern hat es mich natürlich gestern nicht überrascht, aber grundsätzlich finde ich es bedrückend und besorgniserregend. Wenn man sich anschaut, wer sich da alles zusammengefunden hat, es ist eine Gruppe, bei der ich bemerkenswert finde, dass sie eben alles andere als homogen ist. Wir haben es hier gar nicht im klassischen Sinne mit Rechtsextremisten zu tun. Wir haben es hier auch nicht nur mit Reichsbürgern zu tun, sondern wir haben es mit einer Mischung zu tun aus Reichsbürgern, Rechtsextremisten, Querdenkern und Personen, von denen man vermuten würde, dass die vor 3 Jahren vielleicht noch mit beiden Beinen in einer normalen bürgerlichen Existenz gestanden haben. Und das finde ich das Bemerkenswerte an dieser Gruppe.
Aber rechtsextrem ist doch auf jeden Fall die Richtung. Es geht doch darum, mit Gewalt den Staat in eine autoritäre Richtung zu lenken.
Also zunächst mal terroristisch ist diese Richtung. Ich verstehe vollkommen, warum der Generalbundesanwalt hier von einer terroristischen Vereinigung spricht, bei der es um nichts anderes ging, als die politische Ordnung in diesem Land abzuschaffen und die Macht zu übernehmen. Ja, und dann am Ende durch eine Art Monarchie zu ersetzen. Letztlich würde ich auch behaupten, dass wirklich zu Ende gedacht war, dieses Staatsgebilde, was die sich da überlegt hatten, natürlich nicht. Bemerkenswert ist, dass sie die Personalfragen bereits geklärt hatten, obwohl dieser Umsturz, den man sich da ausgedacht hatte, noch in sehr, sehr weiter Ferne war.
Man hat sich ja ein Tableau ausgedacht, was man heute in der Bild-Zeitung sogar nachsehen kann. Da ist so ein richtiges Organigramm. Ganz oben steht ein Prinz, die Justizministerin ist eine Ex-AfD-Bundestagsabgeordnete, auch inzwischen festgenommen, ohne auf das Tableau weiter einzugehen. Ich hoffe, als Bürger, als Journalist frage ich, sind denn auch die entsprechenden Köpfe, die hier heute in der Zeitung abgedruckt sind, nicht nur festgenommen, sondern inzwischen auch inhaftiert?
Ja, das ist so. Sie wurden alle festgenommen als Teil des harten Kerns dieser Gruppe. Und die Bilanz beim Bundesgerichtshof ist am heutigen Vormittag, dass sämtliche Haftbefehle, die beantragt wurden, dass man denen auch gefolgt ist und dass die Personen in Untersuchungshaft genommen worden sind, bisher ohne Ausnahme. Ansonsten ist es so, dass wir es tatsächlich mit einer Person an der Spitze zu tun haben, die aus einem ehemals regierenden Fürstenhaus aus dem Thüringer Raum kommt und seit Jahren öffentlich aufgetreten ist mit Reichsbürgerthesen, aus diesem Grunde auch aus dem eigenen Familienverband bereits ausgestoßen worden ist. Für die Familie Reuß ist das natürlich auch alles andere als angenehm, was da passiert ist. Und dann haben wir es in der Tat zu tun mit einer ehemaligen AfD-Bundestagsabgeordneten, einer Richterin in Berlin, die wirklich bis zuletzt hier als Richterin tätig war.
Immer noch nicht aus dem Dienst entfernt werden konnte, wie uns die Justizsenatorin sagte.
Richtig.
Nach einem Tag.
Wo die Justizsenatorin versucht hat, sie aus dem Dienst zu entfernen und noch die Frage im Raum steht, ob denn die Sicherheitsbehörden keine Hinweise gegeben haben. Das spielte eine Rolle bei diesem Thema. Mich würde mal interessieren, ob denn die Justizsenatorin überhaupt einen Versuch unternommen hat, von den Sicherheitsbehörden Hinweise zu bekommen, wie diese Person einzuschätzen ist. Aber grundsätzlich ist natürlich bemerkenswert, dass die AfD-Spitze sich bis zuletzt schützend vor Frau Malsack-Winkemann gestellt hat und quasi den Rechtsstaat in Gefahr sah, wenn so eine Person nicht mehr Richterin sein darf.
Die Parteiführung der AfD hat sich distanziert von den Taten, von der Gedankenwelt und gleichwohl wird ihnen von Politikern, Innenpolitikern wie etwa aus Thüringen, dem Innenminister vorgeworfen, dass sie so etwas wie eine Schaltstelle seien. Was läuft über die AfD, was läuft nicht?
Nun, eins ist klar, das wissen wir seit langem. Die AfD besteht zu einem erheblichen Teil aus Personen, die das Gütesiegel Rechtsextremist vom Verfassungsschutz bekommen haben. Und ich denke, das aus gutem Grund. Die AfD wird mittlerweile vom Verfassungsschutz beobachtet, hat sich dagegen gewehrt, ist nun höchstrichterlich so entschieden worden, dass das in Ordnung ist. Und grundsätzlich muss man sagen, dass wenn die AfD solche Personen in ihren Reihen hat, dann steht natürlich die Frage im Raum, wie sie eigentlich zu diesem Staat steht.
Wir sprechen mit dem ARD-Terrorismus-Experten Michael Götschenberg und müssen nochmal kommen zu dem, was diese Gruppe eigentlich vorhatte. Eine Regierung aufstellen, einen Umsturz mit gewaltsamen Mitteln. Aber es gab noch ganz andere Pläne. Es gab Mordpläne. Es gab einen Sturm, der auf das Bundesparlament geplant war, auf den Reichstag. Ja, und das erinnert doch gewaltig an das, was vor fast 2 Jahren in den USA passiert ist. Da war es real. Da stürmte eine Menge, zum Teil bewaffnet und mit schrecklichen Folgen. Es gab ja Tote, das Kapitol in Washington und hat versucht, dort, ja, einen Putsch herbeizuführen.
Nun, zunächst muss man sagen, in Amerika ist das tatsächlich passiert. Und zwar aus einem Demonstrationsgeschehen heraus.
Aber
da
geplant.
War es keine. Sicherlich auch initiiert, aber da war es eben keine in sich geschlossene Gruppe, die sozusagen wie in diesem Fall eine Machtübernahme geplant hätte. Aber wir erleben das ja, seitdem es dieses Ereignis gibt, dass in Rechtsextremisten das sozusagen bei Rechtsextremisten so eine Art Vorbildcharakter hat. Wir haben selber erleben müssen, dass im Anschluss an eine Corona-Protestveranstaltung hier in Berlin Leute zum Reichstagsgebäude gezogen sind. Da war immer vom versuchten Sturm des Reichstags die Rede, das halte ich für übertrieben. Und was diese Gruppe vorhatte, war natürlich nochmal mehr. Sie wollte quasi in eine laufende Bundestagssitzung hinein, das Gebäude stürmen, Personen festnehmen, die Regierung absetzen und das Ganze in Verbindung mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen auf der Straße, die man hervorrufen wollte, indem man Anschläge auf die Stromversorgung verübt und auf diese Weise das Land ins Chaos zu stürzen und so den Boden zu bereiten, um selbst die Macht zu übernehmen.
Zu den Problemen für die Infrastruktur kommen wir gleich noch, aber brandgefährlich macht die Sache die Bewaffnung dieser Leute und dass sie militärischen Hintergrund haben zum Teil.
Das ist so. Es ist gestern immer wieder zu hören gewesen, auch so in den Kommentarspalten, in den sozialen Medien. Das seien doch nur irgendwelche alten Leute, die ein bisschen durchgeknallt sind. Das mag für einen Teil der Gruppe gelten. Ja, da gehören auch Esoteriker dazu und der 71-jährige Prinz mit seinen Reichsbürgerthesen. Kann man zunächst auch alles als Spinnerei abtun, aber die Verbindung mit ehemaligen Soldaten, zum Teil auch einem aktiven Soldaten im Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr, mit diesen ehemaligen Soldaten, die dort als Offiziere gedient haben im KSK, die nicht nur an Waffen ausgebildet sind, sondern auch wissen, wie man ein Land ins Chaos stürzt. Das KSK wird auch dafür ausgebildet, Sabotageakte im Feindesland zu verüben. Die wissen, wie das geht. Das macht das Ganze zu einer sehr brisanten Mischung.
Wie ist denn dieser Einsatz gestern eigentlich abgelaufen? Vorhin wurde schon gesagt, dass davon vorher Kenntnisse waren. Auch der ARD-Experte für Terror, Michael Götschenberg, wusste das natürlich auch.
Ja, das ist so. Das gebe ich auch gerne zu. Das ist auch mein Job, zu wissen, was läuft. Ich führe sehr viele Gespräche, Hintergrundgespräche mit Sicherheitsbehörden, wo man mal Andeutungen bekommt. Da geht man mit der Andeutung woanders hin. In diesem Fall war es so, dass sehr viele Sicherheitsbehörden an diesem Thema dran waren. Und so hatte ich am Ende ein relativ klares Bild, was da passiert, wer die Akteure sind und auch wann das stattfindet. Und solche Informationen vertraulich zu behandeln. Am Ende ist es so, dass in den letzten 2 Wochen vor diesem Zugriff diese Geschichte mit einem Mal sehr viele Beine bekam. Offenbar waren in den Behörden mehr Leute in Plauderlaune als gut ist, sodass am Ende sehr viele Medien informiert waren. Und wir erleben mussten, dass am Tag dieses Zugriffs überall die Kameras standen. Und da muss ich sagen, damit habe ich selbst ein Problem, wenn das so einen Event-Charakter bekommt, weil dann entsteht bei den Menschen der Eindruck, als sei das alles eine große Inszenierung. Und das ist es natürlich nicht gewesen. Es ist auch nicht banal gewesen, wer da festgenommen wurde. Mal ganz abgesehen davon, dass es gefährlich ist, wenn ehemalige Kommandosoldaten, die auch wissen, wie man ihr Haus schützt, wenn da Medien vor Ort sind, wenn die GSG 9 anrückt. Da kann es zu Schießereien kommen, wie wir das in der Vergangenheit erlebt haben bei Reichsbürgern, wenn die Polizei angerückt ist. Das ist brandgefährlich und deswegen hatte ich selber ein echtes Problem damit, wie das gestern Morgen abgelaufen ist.
Ja, wie die Verarbeitung dieses ganzen Ereignisses und dieser ganzen Affäre passieren wird, das können wir jetzt noch gar nicht abschätzen. Abzuschätzen sind aber die Gefahren, die von der Gruppe ausgehen, nicht nur für Personen oder Institutionen wie den Bundestag, sondern womöglich für die kritische Infrastruktur in Deutschland. Es klang schon mal an. Nun ist zu dem neuen bundesweiten Warntag, wo die Warnsysteme ausprobiert werden, natürlich immer zu fragen, ja, was sollen die Leute dann eigentlich machen in dem Fall und was könnten Ursachen sein? Wir gingen bisher davon aus, dass Gefahren zumindest in den letzten Monaten eher von außen initiiert sein könnten. Stichwort Hackerangriffe auf Stromnetze. Inzwischen haben wir lernen müssen, dass auch mit ein paar kaputten Kabeln bei der Bahn ganz Norddeutschland plötzlich ohne die Mobilität auf der Schiene stattfindet. Wie groß sind tatsächlich die Gefahren im Moment für die Infrastruktur? Wie gut ist sie geschützt?
Also man muss ganz klar sagen, erstmal ist bemerkenswert, dass die Explosionen an den Nord Stream Pipelines und der Sabotageakte bei der Deutschen Bahn nur dazu geführt haben, dass die Bundesregierung das Thema kritische Infrastruktur für sich entdeckt hat. Auch die Cybersicherheit, das ist natürlich ein bisschen absurd, weil da reden wir über physische Angriffe auf die kritische Infrastruktur. Aber ganz klar, wir können uns vor solchen physischen Angriffen nicht zu 100% schützen, keine Chance. Weder was die Unterseekabel betrifft, noch was das Streckennetz der Bahn betrifft. Wie will man das machen? Das ist nicht möglich. Und was Cyberangriffe betrifft, ist noch eine Menge Luft nach oben, die Cybersicherheit zu verbessern. Da arbeitet man auch im Moment dran. Es soll ein neues Kritis-Dachgesetz auf den Weg gebracht werden.
Kritis heißt kritische Infrastruktur.
Genau. Und letztlich geht es darum, die Betreiber mehr in die Pflicht zu nehmen, für die Sicherheit zu sorgen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür zu verschärfen. Und da ist die Bundesregierung in der Pflicht.
Denn die meisten kritischen Infrastrukturen sind in privater Hand.
Genau so ist es. Und wir haben das in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen, dass es Angriffe gegeben hat. Das sind zunächst mal überwiegend Kriminelle mit Erpressungsmanövern. Da wird die Infrastruktur, das IT-System eines Krankenhauses lahmgelegt. Und wenn man möchte, dass das wieder entschlüsselt wird, dann muss man dafür zahlen. Unternehmen kennen das, das passiert jeden Tag. Und im Endeffekt geht es aber darum, wo die öffentliche Sicherheit gefährdet ist, die Betreiber dazu zu verpflichten, solche Dinge erstens zu melden und für das nötige Niveau an Sicherheit zu sorgen.
Kommen wir zurück zu der mutmaßlichen Terrorgruppe. Wäre diese Gruppe in der Lage gewesen, jetzt nicht nur Anschläge vorzunehmen oder spektakuläre Attacken auszuführen wie auf dem Bundestag, sondern auch die kritische Infrastruktur so zu stören, dass es alle merken und womöglich die ganze Republik in Schwierigkeiten gerät?
Also grundsätzlich ist es kein Problem, einen Strommast umzulegen. Auch an mehreren Orten, wenn man Sprengstoff hat, dann kann man das natürlich. Auch da gilt, die physische Angriffe auf die kritische Infrastruktur sind immer möglich. Und letztlich muss man aber mit Blick auf das, auf die Gefährlichkeit dieser Gruppe sagen, die waren meilenweit entfernt davon, das zu tun, was sie wollten. Möglicherweise hätten sie es auch nie getan. Das weiß man nicht, wenn man solche Leute unschädlich macht, bevor sie zur Tat schreiten. Und das ist ja auch gut so. Jetzt geht es darum, ihnen nachzuweisen, dass sie wirklich entschlossen waren, das zu tun, worüber man gesprochen hat. Da muss auch der Generalbundesanwalt liefern, muss den Nachweis erbringen, dass wir es ja wirklich mit einer terroristischen Vereinigung zu tun haben und dass die auch alle dazugehören in dem Umfang, Und wenn das so ist, wenn das gelingt, dann drohen mehrere Jahre Haft.
Man redet immer von terroristischer Vereinigung. Es gibt aber auch den Straftatbestand des Hochverrats.
Den gibt es auch. Da geht es vor allem darum, wenn man beispielsweise auch mit einem ausländischen Geheimdienst kooperiert. Grundsätzlich denke ich, dass der Generalbundesanwalt hier aus guten Gründen diesen Begriff gewählt hat oder diesen Straftatbestand gewählt hat, weil es dieser Gruppe im Endeffekt darum ging, das politische System der Bundesrepublik zu beseitigen mit militärischen Mitteln. Und das ist eigentlich die lupenreine Definition von Terrorismus.
Wie kommt das eigentlich, Michael Götschenberg, dass man sagt so schön, aus der Mitte der Gesellschaft, von Menschen, die selber für den Staat arbeiten, in Behörden, in Institutionen wie der Bundeswehr, der Polizei, dass aus diesen Kreisen Menschen sich so radikalisieren und bereit sind, alles über Bord zu werfen, inklusive der Unversehrtheit des Nachbarn oder staatlicher Vertreter?
Ja, das ist das, was ich auch wirklich besorgniserregend finde an dieser Gruppe. Wir haben es da mit Leuten zu tun. Nehmen wir die ehemaligen Soldaten, die haben mal einen Eid auf die Verfassung geschworen. Oder der Polizist, der frühere, der beteiligt war. Die sind an einen Punkt angekommen, wo sie sich so radikalisiert haben, dass sie gesagt haben, diese Verfassung gibt es ja gar nicht mehr, die ist quasi außer Kraft gesetzt worden. Das hat sehr viel mit den Jahren der Pandemie zu tun. Mit dem Corona-Protestgeschehen, wo einige dieser Akteure als Scharfmacher aufgetreten sind. Die kennen wir schon länger. Und das Bedrückende ist, dass diese Menschen an den Punkt kommen, dass sie nicht nur skeptisch sind, was unsere politischen Institutionen betrifft, was vollkommen okay ist, dass sie sie nicht nur ablehnen, sondern dass sie sie bekämpfen und abschaffen wollen. Und in welcher Geschwindigkeit das passiert und in welchem Kontext, das ist das Besorgniserregende. Und wenn wir sehen, wie radikal das Protestgeschehen auf der Straße immer noch ist, mit neuen Themen mittlerweile.
Wo auch der Staat immer wieder abgelehnt wird.
Wo der Staat immer wieder abgelehnt wird, wo immer die große Verschwörung, die große Verschwörungsmythen verbreitet werden. Man hat sich neue Themen gesucht, die Akteure sind dieselben. Dann mache ich mir persönlich durchaus Sorgen, was das Radikalisierungspotenzial dieser Menschen betrifft.
Das heißt, es gibt eine Szene, die vielleicht noch nicht so radikal denkt, nicht so gewaltbereit ist, aber sich einfach von den Worten, von der Art zu denken, dem schon annähern könnte oder angenähert hat, auf jeden Fall anfällig ist dafür.
Ja, es ist ja grundsätzlich, um das ganz klar zu sagen, völlig in Ordnung, gegen Corona-Schutzmaßnahmen zu demonstrieren, gegen hohe Energiepreise. Man kann auch kritisch darüber denken, über unsere Sanktionspolitik gegenüber Russland, wie wir zur Ukraine stehen. Das kann man alles kritisch hinterfragen, das ist alles in Ordnung. Skeptisch dem Staat gegenüber zu sein, ist völlig in Ordnung. Aber wer meint, den Rechtsstaat bekämpfen zu müssen, wer an den Punkt kommt, der muss dann auch die ganze Härte des Rechtsstaats zu spüren bekommen.
Schwierig ist dann nur, wenn diese Menschen auch in Behörden sitzen oder gar in Ermittlungsbehörden. Denn diese Fälle hat es ja gegeben, mit vielleicht unterschiedlichen Zielen, nicht mit so einem, bildhaften Komplottgedanken, aber dass Leute aus Behörden, gerade aus Polizeibehörden oder aus dieser Bundeswehr-Spezialeinheit der KSK heraus angegriffen werden, dass Leute dort sich radikalisieren, nicht nur mit Gedanken, sondern auch indem sie Waffen sammeln, horten, Schießübungen machen, das ist jetzt seit Jahren leider der Fall.
Das ist so und da muss man sagen, das haben die Sicherheitsbehörden auch für sich als Thema erkannt. Namentlich der Verfassungsschutz hat das sehr vorangetrieben, auch nochmal überhaupt einen Überblick zu bekommen, was haben wir überhaupt an Fällen dieser Art gehabt in den Sicherheitsbehörden auf Bundes- und Landesebene innerhalb der vergangenen Jahre, weil ja gar nicht immer alles irgendwie auch in den Bund weitergemeldet wird, was es an Vorfällen gibt. Und da geht es am Ende natürlich darum, mit den nötigen Sicherheitsüberprüfungen dafür zu sorgen, in größerem Umfang, als es sie ja bisher ohnehin schon gibt, dass solche Leute dann erstmal entdeckt werden und über das Disziplinarrecht eben auch dafür zu sorgen, dass man sie dann gegebenenfalls auch aus dem Dienst entfernen kann.
Wir hatten Angriffe und leider Morde der verschiedensten Art, Angriffe auf Politiker, die Ermordung von ihnen. Wir hatten die Ermordung von Einwanderern mit dem ganzen NSU-Komplex. Das ist nun Jahrzehnte, über Jahrzehnte läuft das immer weiter und weiter. Ist nach wie vor die rechte Gefahr nicht nur die wichtigste, die virulenteste für die Republik, sondern auch eine, die immer noch nicht richtig begriffen wird und angegriffen wird?
Also die Sicherheitsbehörden betonen das eigentlich seit geraumer Zeit, dass sie den Rechtsextremismus als die größte Bedrohung für unsere Sicherheit betrachten. Das würde ich auch genauso unterschreiben. Und das heißt aber nicht, dass es das, all das andere nicht mehr gibt. Wir haben natürlich nach wie vor auch eine Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus und wir haben auch ein Problem mit Linksextremismus, das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn wir uns anschauen, in welchem Umfang Rechtsextremisten gewaltbereit sind und was wir an Morden, insbesondere im Laufe der letzten Jahre, aber auch über Jahrzehnte in diesem Land gesehen haben, an Anschlägen, an Gewalt aus dieser Ecke, dann muss man sagen, ist das zweifellos die größte Bedrohung für unseren Staat.
Wäre es nicht sinnvoll, diese Menschen möglichst schnell zu entwaffnen? Denn viele, etwa aus der Reichsbürger-Szene, haben legal Waffen. Es wird geschätzt 10% von der Szene von rund 20.000 Menschen.
Ja, man hat in den vergangenen Jahren, insbesondere seitdem es 2016 den Vorfall in Georgensgmünd gegeben hat, dass ein Reichsbürger auf einen Herannahen des SEK geschossen hat. Ein Polizist wurde damals getötet. Das in Angriff genommen, die Reichsbürger-Szene zu entwaffnen. Das macht man nicht mal so eben. Man muss in jedem einzelnen Fall begründen, warum einer Person die Waffenbesitzkarte entzogen wird. Und man muss natürlich auch die Personen überhaupt erstmal detektieren, um die es geht. Und das hat man aber sehr konsequent gemacht in den vergangenen Jahren, ist da aber noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen.
Hm. Wird es eigentlich die Möglichkeit, reden wir nochmal über Journalismus, die Möglichkeit geben, mit solchen Menschen zu reden? Hatten Sie mal Kontakt mit etwa Frau Malsack-Winkemann, um zu verstehen, zu begreifen, was diese Menschen eigentlich wollen?
Nein, hatte ich noch nicht. Allerdings grundsätzlich Gespräche mit Personen in der AfD führt man natürlich, das ist klar. Und da möchte ich auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass man nicht vorher weiß, wer im Endeffekt als Mitglied einer Terrorgruppe endet. Aber mich würde das natürlich interessieren, auch mal in diese Köpfe reinzugucken, das ist keine Frage.
Ja. Es ist vielleicht nicht schön, das entdecken zu wollen oder entdecken zu müssen, was da drin steckt. Das Ausmaß war erschreckend, erstaunlich. Dieses Komplotts, anders kann man das, glaube ich, nicht nennen, im Milieu sogenannter Reichsbürger und anders denkender Menschen. Ich bedanke mich jedenfalls für den Stand zu diesem Thema und zum Stand dieser Affäre, die sicher lange noch nicht beendet ist. Michael Götschenberg, es wird sicher noch weitere Festnahmen geben. Womit rechnen Sie?
Da gehe ich auch von aus, das muss man jetzt einfach mal abwarten. Es ist ja nur der harte Kern, die Hälfte dieser Gruppe festgenommen worden. Und man wird jetzt im Zuge der Ermittlungen, vor allem auch aufgrund dessen, was man bei den Durchsuchungen gefunden hat, Auswertung von Datenträgern und Dokumenten, einen sehr viel genaueren Einblick noch in diese Gruppe und ihre Struktur bekommen. Wer da welche Rolle gespielt hat, wer vor allem auch über was in Kenntnis gewesen ist. Und dann würde ich annehmen, dass es durchaus noch weitere Festnahmen geben kann. Ansonsten muss man aber auch sagen, auch wenn Menschen jetzt in Untersuchungshaft gekommen sind, es gilt grundsätzlich nach wie vor die Unschuldsvermutung und der Generalbundesanwalt ist jetzt gefordert, dann auch vor Gericht den Menschen nachzuweisen, was man ihnen vorwirft.
Vielen Dank an den ARD-Terrorismus-Experten Michael Götschenberg. Danke.
Gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.